Hey zusammen und herzlich willkommen zurück im Newcom Podcast. Ich glaube, den Sound hören wir alle sehr oft am Tag. Ob wir mit Freunden chatten, wir mal den Daumen hoch schicken in die Familiengruppe oder einfach auch mal ein lustiges Meme versenden und darauf reagieren. Das ist uns allen klar bewusst, aber die wichtige Frage ist natürlich, ist WhatsApp schon Teil deiner Marketingstrategie 2025? Bei vielen lautet die Antwort tatsächlich weiterhin nein, obwohl fast alle Kundinnen die Social-Media-Plattform tatsächlich schon nutzen. Allein in Deutschland sind das 48 Millionen, die es täglich nutzen. Neben mir sitzt heute Christopher Schubert. Chris ist Chief WhatsApp Marketing Officer bei Charles. Charles stellt die Software zur Verfügung, damit Unternehmen Zielgruppen segmentieren können, personalisierte Kampagnen und automatisierte Nachrichten via WhatsApp versenden können. Gemeinsam reden wir heute darüber, wie ihr WhatsApp als Marketingkanal nutzen könnt und in eure Strategie mit aufnehmen solltet. Wenn uns also jemand etwas über das Thema WhatsApp-Marketing sagen kann und alle Fragen beantworten kann, dann ist es Chris.
Der Newcom Podcast. Unverzichtbare Einblicke in die Consumers Journey von morgen.
Chris, richtig cool, dass du da bist. Was mich besonders freut, du bist ja extra aus Berlin angereist, um heute hier bei uns zu sein.
Genau, nach München zu kommen heißt für mich auch immer ein bisschen nach Hause zu kommen, zumindest jetzt für den Münchner Standort gesehen, weil natürlich durch all das, was uns auch die Jahre davor verbindet, damals noch mit Marwave und jetzt aber natürlich auch mit Newcom und den Aktionen, die wir zusammen gemacht haben, auch die Events, immer wieder schön, das Team zu sehen, euch zu sehen, und deswegen danke nochmal für die Einladung.
Ja, sehr gerne, und du hast ja auch geschafft, ich meine, aus Berlin, da ist wahrscheinlich der Winter immer ein bisschen anders, und jetzt haben wir es sogar geschafft, dir so einen richtig schneereichen Wintertag als Begrüßung noch mitgeben zu können.
Ja, ja, da habe ich mich besonders gefreut, endlich mal Schnee zu sehen, wobei wir tatsächlich auch Schnee hatten, mag man nicht glauben, aber es war in Berlin kalt, es lag Schnee da, von daher, ja, wir hatten alles.
Das ist schön. Ja, ich freue mich besonders, weil bei mir geht es am Wochenende Skifahren. Und dann ist natürlich jetzt nochmal so ein bisschen Neuschnee. Sehr schön. Das macht besonders Spaß.
Wo geht's hin?
An Wildenkaiser. Das ist ja auch das Schöne aus München raus. Da musst du gar nicht weit fahren. Anderthalb Stunden und du kannst auf die Piste. Das ist,
ich euch.
Ja, ja, das ist ein großer Vorteil.
Bis jetzt nach Winterberg geschafft. War auch schön, aber immerhin.
Ja, ja, das stimmt. Aber da sind wir sehr verwöhnt hier. Wir haben heute ja eine Besonderheit. Ich meine, die HörerInnen werden es schon gemerkt haben. Es ist Donnerstag. Es ist nicht Mittwoch, sondern wir haben Donnerstag mit dem Go Live. Und da ist natürlich ein Grund dahinter. Der Grund ist, dass es gerade bei euch, bei Charles, ein kleines Announcement heute gibt. So klein ist es gar nicht. Weshalb wir gesagt haben, dann lass uns doch die Podcast-Folge auch einen Tag später online nehmen, damit wir darüber sprechen können. Bei euch gibt es eine kleine Neuigkeit. Willst du uns davon erzählen?
Absolut. Ja, wir haben, und mit dem heutigen Tag kann ich natürlich darüber sprechen, wir haben Spectrum übernommen. Einer der Marktbegleiter auch von uns in dem ganzen Thema Conversation oder Conversational Commerce. Und ja, ist ein riesen Meilenstein für uns als Team natürlich insgesamt, diesen Schritt hinzumachen zur führenden KI-Plattform auch in dieser End-to-End Conversation Marketing zu werden, und natürlich vor allem jetzt mit dieser Akquisition erhoffen wir uns da, diesen weiteren Meilenstein gelegt zu haben. Und Spectrum bringt eben nicht nur die Gen-AI-basierte Expertise für Messenger, wie eben zum Beispiel Instagram mit, sondern auch, ich sag mal, globale Marken wie beispielsweise Volkswagen, die Premier League, BMW und dergleichen, wo wir eben natürlich auch einen neuen, guten Zugang haben zu solchen Marken. Deswegen rundum sehr zufrieden, und da blicken wir jetzt natürlich auch sehr positiv ins Jahr 2025.
Das glaube ich sofort. Ich meine, letztes Jahr war ja schon groß in den Schlagzeilen, irgendwie Zalando About You, da gab es ja auch schon was, und dann jetzt bei euch in der Branche auch, aber wie du jetzt gesagt hast, da geht es dann nicht irgendwie nur die eine Marktführerschaft einzunehmen und auszubauen, sondern wirklich, da steckt richtig viel Inhalt dahinter, was ihr dann einfach konsolidiert nochmal nutzen kommt, um 2025 wirklich als Unternehmen richtig nach vorne zu kommen.
Absolut, vor allem auch in Richtung der Expansion. Ich meine, wir sind gut etabliert im Dachmarkt und natürlich jetzt auch vor allem weiter uns zu etablieren im europäischen Ausland und natürlich auch die ein oder andere Tür aufzumachen, dann über den großen Teich hinaus. Deswegen, da gibt es, glaube ich, ja, wie gesagt, wir gucken sehr zuversichtlich in das Jahr 2025 mit hoffentlich sehr viel Erfolg wie die Jahre davor.
Ich bin gespannt. Wir sind ja noch ganz am Anfang des Jahres. Von daher, ich werde es verfolgen. Da wird bestimmt einiges kommen in den nächsten Monaten.
100%.
Dann lass uns aber heute einmal ein bisschen dazu kommen, weshalb wir thematisch hier sitzen, zum Thema WhatsApp-Marketing. Tatsächlich, WhatsApp war 2024 die drittbeliebteste Social-Plattform weltweit, was, glaube ich, wirklich sehr beeindruckend ist. Dennoch ist es immer noch so, dass viele Unternehmen das Potenzial der Plattform noch nicht richtig erkannt haben, gerade für den B2C-Bereich. Woran liegt das, deiner Meinung nach?
Ich glaube, die Gründe sind sehr unterschiedlich und vielfältig. Ich glaube, zum einen haben Unternehmen natürlich immer noch mit ihrem aktuellen MarTech oder Tech-Stack generell, ich will nicht sagen zu kämpfen, aber natürlich optimieren sie darauf hin, sei es im E-Mail-Marketing, sei es auf dem Push-Marketing, auf dem Shop und dergleichen, und die Priorität ist nicht da. Oder aber auf der anderen Seite gibt es eben Herausforderungen wie beispielsweise Kosten auf der Meta-Seite. Können wir uns nachher vielleicht nochmal so ein bisschen die Architektur ansehen, wie das eigentlich strukturiert ist, und das Thema Ressourcen. Ich glaube, das sind so Dinge, die wir halt sehr häufig in Gesprächen erleben, die wir aber auch aus meiner Sicht sehr gut ausmassieren können. Das ist das Positive und Gute daran, aber ja, das sind so sicherlich die Kerndinge, die wir oder auf die wir treffen in unseren Gesprächen.
Ja, ihr arbeitet ja dann tagtäglich mit solchen Unternehmen. Angenommen, jetzt eine Company meldet sich bei euch, was ist denn da so die generelle Problemstellung? Ist es dann wirklich so, Mails funktionieren nicht so gut, die Kunden wollen WhatsApp einfach mal testen, sie haben es schon und es funktioniert nicht ganz, oder sie sind wirklich komplett neu bei dem Thema? Was ist da so ein bisschen die allgemeine Frage, mit der ihr euch dann immer konfrontiert seid?
Ich würde das in drei Kategorien vielleicht aufteilen. Wir haben zum einen diejenigen, die quasi komplett neu bei dem Thema WhatsApp sind. Dann haben wir diejenigen, die sich schon damit beschäftigt haben. Und dann haben wir diejenigen, die wir quasi Switcher nennen. Das heißt, die nutzen aktuell schon WhatsApp mit einem anderen Anbieter und wollen sich jetzt einfach mal umschauen, welche anderen Möglichkeiten es noch gibt. Und dementsprechend reden wir natürlich auch über unterschiedliche Phasen. Wenn wir mal mit der ersten Stage beginnen, dann sind das sicherlich erstmal sehr educational Gespräche, die wir zu Beginn führen. Warum eigentlich WhatsApp? Welche Opportunität steckt dahinter? Mit welchen Möglichkeiten das einhergeht und dergleichen. Das heißt, da ist noch sehr viel ja, Know-how in der Vermittlung zu tun von unserer Seite. Im Vergleich halt zu der zweiten Kohorte, die halt mehr auf das Thema dann eingeht, okay, ich habe wirklich ein konkretes Problem. Ja, das heißt, meine E-Mails performen nicht mehr richtig. Und wir kennen ja die unterschiedlichen Herausforderungen, sei es in der Open Rate, sei es in der Conversion. Und ich habe die unterschiedlichsten quasi Herausforderungen, ne, wenn wir irgendwie D2C-Brands ansehen, beispielsweise ganz oft das Thema Retention, wie kann ich das halt lösen? Ja, und das dritte Thema halt zu den Switchern, das heißt, hey, ne, wir machen jetzt gerade das, was gibt es eigentlich noch für Möglichkeiten, die wir on top hätten zu dem bestehenden Setup. Ne? Und das sind so diese drei unterschiedlichen Standpunkte, wie du eben in die Konversation reingehst und wie du dann eben auch, das Know-how weitergibst.
Ja, du musst jetzt keine genauen Zahlen nennen, aber hast du ein Gefühl von der groben Aufteilung? Sind das eher tendenziell noch die meisten in Phase 1 und beschäftigen sich noch gar nicht damit? Oder merkst du schon, dass eigentlich auch im letzten Jahr immer mehr Unternehmen schon damit arbeiten, aber einfach so ein bisschen die Probleme damit noch lösen bzw. verbessern möchten?
Ja, ich würde deutlich, also der größte Anteil liegt in quasi Phase 2. Also Unternehmen, die sich wirklich damit beschäftigen, die auch mit einem, zum Großteil einem konkreten Problem kommen. Und sei es nur, dass sie sagen, hey, wir wollen unsere Experience deutlich innovativer gestalten und dergleichen. Auch da finden wir Lösungsansätze, das zu tun. Der kleinste Teil ist diejenigen, die wirklich noch gar nichts gehört haben. Ich glaube, vor allem im Dachbereich gibt es schon sehr viele, die einfach über das Thema WhatsApp-Marketing zumindest was gehört haben. Sei es entweder über den Johannes zum Beispiel, Klisch mit Snox, oder sei es über den OMR-Podcast und dergleichen. Und wir sehen aber auch immer mehr beispielsweise in der dritten Phase der Switcher, die dann eben kommen und sagen, okay, ich habe erstmal gestartet und für mich war am Anfang erstmal, hey, ich will erstmal easy starten für irgendwie eine günstige Mark und dementsprechend erstmal schnell das zu machen. Wir sehen aber, dass wir jetzt an unsere Grenzen kommen. Ja? Und da sind wir dann eben da, um dann vor allem Phase 2 und 3 einleiten zu können, um dann wirklich den Turbo zu zünden.
Ja, aber dann lass doch mal, das ist sehr gut, dass du es so aufgeteilt hast, dann lass doch mal so tun, als wären wir jetzt in Phase 1 und wirklich nochmal darüber zu sprechen, was sind die Vorteile von WhatsApp-Marketing, wie unterscheidet es sich im Vergleich zu diesen klassischen Kanälen wie eben einem E-Mail-Newsletter, dass wir uns da mal ein bisschen reingehen. Also was würdest du gerade zum Anfang behaupten, löst WhatsApp den klassischen Mail-Newsletter auch irgendwann komplett ab?
Klares Nein. Also zumindest in dem Horizont, den ich überblicke, ist das ein klares Nein. Warum? Weil nicht nur ich, sondern wir der Überzeugung sind, in dem Marketingmix ist WhatsApp ein und kein Entweder-Oder, ganz wichtig. Das heißt, wie schaffen wir es, die Kanäle zu harmonisieren, Stichwort auch der Integrationen, um sie dann auch entsprechend zu orchestrieren. Und dementsprechend ist WhatsApp einfach nur auch als Layer zu sehen, um Schwächen zu kompensieren, die ich in meinem aktuellen Marketingmix habe. Das Beispiel ist, um bei der E-Mail zu bleiben, was du gerade sagst, bei der E-Mail ist es ja so, ich habe einfach ein paar Reach-Herausforderungen. Ja? Das heißt, ich erreiche ja nicht 100% meiner Audience, an die meine E-Mail gehen. Und das kann ich eben mit cleveren Taktiken, wenn ich beispielsweise auch die Opt-ins entsprechend habe in WhatsApp, dass ich sagen kann, hey, alle, die die E-Mail nicht geöffnet und gelesen haben, die bekommen eben eine WhatsApp, dass ich halt mehrstufig abgestimmte Strategie habe, wie ich meine Aussendungen gestalte, um den größtmöglichen Hebel in der Effizienz zu haben. Denn auch da nochmal quasi anknüpfend, und das war jetzt nur das E-Mail-Beispiel, die Herausforderung, die wir dann ja auch auf der Paid-Seite sehen, was die Ads betrifft, dass ich halt immer, oder ne, das glaube ich, du kennst es auch noch von YFood wahrscheinlich, dass ich halt mit dem Thema der steigenden Acquisition-Cost zu tun habe und das einfach auf meine Marketing-Effizienz drückt in den klassischen Kanälen, ne, also Stichwort ROAS. Und somit versuche ich natürlich auch so ein bisschen zu diversifizieren, okay, was sind eben neue Möglichkeiten, die ich habe, die noch ja, mir andere Möglichkeiten geben. Und da hat WhatsApp eben nahezu 100% Open Rate. Man muss mal aufpassen mit diesen 100%. Also das ist sehr wahrscheinlich 100%, aber das, was du reporten kannst, sind so zwischen 80% und 90%. Der ein oder andere Hörer wird das kennen. Man hat dann ausgestellt vielleicht in WhatsApp, dass man die Nachricht gelesen hat und das dann natürlich auch nicht sieht und somit kann man es nicht reporten. Deswegen gibt es immer die offizielle Zahl und die wahrscheinlich offizielle Zahl. Aber genau, diese 100%, die ich halt als Open Rate habe, die kaskadieren sich natürlich weiter auch entlang des Funnels, was dann die Click-Through-Rate betrifft, die Conversion-Rate betrifft und die den Kanal dann eben so powerful machen im Vergleich zu den anderen. Wie gesagt, ganz wichtig, abgestimmt, nicht im Entweder-Oder. Und so gehen wir dann auch im Prozess vor, wie wir eben mit und den Prospects oder dann potenziell Kunden sprechen und wie wir auch dann die Taktiken anwenden mit unseren existierenden Kunden, um entsprechend, ja, effizient das Ganze zu orchestrieren.
Das heißt, du siehst wirklich WhatsApp als Teil einer holistischen Marketingstrategie, nicht als Ersatz oder Substitution bestehender Kanäle, sondern wirklich eine neue Möglichkeit, um da gerade in solchen Bereichen einfach nochmal Vorteile schaffen zu können.
Absolut. Ich glaube, wir sehen es ja, dass wir entlang der oder bis hin zur Conversion Rate braucht es als Brand nicht mehr diesen einen, oder es ist nicht mehr dieser eine Touchpoint, die ich habe, ne? Oder wie ich es irgendwie vergleiche ganz oft, wie irgendwie früher, ne? Ich habe irgendwie einen Laden aufgemacht, hatte ein Schaufenster, jemand kam rein, hat gekauft. So einfach ist es heutzutage ja nicht mehr. Ich habe unterschiedliche Touchpoints und dementsprechend auch, genau richtig, wie du sagst, eher als holistische Strategie. Und WhatsApp ist eben ein Teil davon und ich habe eben weiterhin welche, die sagen, die App ist mein favorisierter Kanal. Wo wir natürlich auch so ein bisschen die Herausforderungen haben, dass wir je nach Industrie sehen, 40-60% haben halt die Notifications ausgestellt. Das heißt, auch da haben wir wieder so ein bisschen das Reach-Problem. Ich bin großer App-Fan, aber das ist wie gesagt ein Herausforderungs- oder ja, ein Merkmal der Herausforderung, die du dann relativ gut über die CDP einsehen kannst und dann eben sagen kannst, okay, als Preferred Channel ist dann eben WhatsApp das nächste und somit orchestriere ich dann entsprechend den Kanal und nutze den halt, um die größtmögliche Reichweite zu erzeugen.
Ist da einer der größten Vorteile einfach dieser persönliche Gedanke, den man bei WhatsApp noch hat? Ich meine, ich kenne es selbst, WhatsApp ist die Social Media App im Endeffekt, mit der man irgendwie mit Freunden, Familie kommuniziert und wenn man natürlich in diesen Space dann eben als Brand reingehen kann, das ist wahrscheinlich ein sehr großer Vorteil, einfach nicht allein schon mental, wie man wahrgenommen wird.
Absolut. Ein Vorteil auf der einen Seite und eine Verantwortung auf der anderen Seite. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, immer beides mitzudenken. Wir reden ganz oft quasi von drei Dimensionen, die es zu berücksichtigen gilt, wenn ich mit WhatsApp starte. Die eine Version ist quasi, oder die erste Dimension ist quasi die Frequenz. Ne? Das heißt, ich habe eine niedrige Frequenz, um halt hochrelevant zu bleiben. Wir versenden im Portfolio so ungefähr, es kommt natürlich immer auf die Monate an und je nachdem, in welcher Industrie ich bin, aber so zwischen 0,7 und 1,5 Newsletter im Monat. Ne? Das heißt, da sieht man, glaube ich, schon den ersten großen Unterschied im Vergleich zu E-Mail-Marketing. Genau, das ist nicht viel. Aber es ist natürlich von der Relevanz, der Open Rate, der Clicks Rate, der Conversion Rate einfach unfassbar powerful. Aber wie gesagt, das war die erste Dimension. Die zweite Dimension sind die Formate. Das heißt, es ist nicht nur einfach ein Text, den ich schicke, sondern wann ist es vielleicht ein Video mit einem Text und einem Call to Action, wann ist es ein Bild, wann ist es vielleicht eine PDF, was ist der Anteil an Emojis etc. Also ich glaube, da haben wir eine große Success Library aufbauen können in der Zeit, um zu wissen, okay, was konvertiert besser. Und das dritte ist die Tonalität. Das heißt, wie spreche ich wirklich dann meine Audience an? Ich glaube, jeder kommuniziert in seinem privaten WhatsApp mit Familien, Freunden oder wem auch immer, im Du, im Persönlichen. Und so ist es auch als Brand zu sehen. Das heißt, selbst wenn ich als Brand eher in der Sie-Tonalität bin, ist die absolute Empfehlung immer, das Du in diesem Kanal anzubieten, weil es natürlich einfach deutlich persönlicher ist.
Ja. Du hast jetzt gerade gesagt, eben dieser persönliche Kontakt über WhatsApp ist ein Differenzierungsmerkmal im Vergleich zu anderen Kanälen. Wie sieht das konkret aus? Also lass uns mal wirklich, hast du ein paar Beispiele von Brands, die WhatsApp nutzen, wie diese dann auch irgendwie die Community-Bindung genutzt haben, um den Kanal erfolgreich gestalten zu können? Hast du da ein paar Beispiele, die du einfach mal nennen kannst?
Gerne. Ich glaube, auch hier haben wir wieder, oder auch hier habe ich ein paar unterschiedliche Beispiele, über die ich gleich sprechen kann. Die oder wie Brands das auch generell nachhaltig in ihre Strategie mit einbinden. Ich starte vielleicht mal mit dem Beispiel von Fashionette, weil ich das immer sehr, sehr gut finde. Die gestartet haben und wie Fashionette gestartet hat, so starten relativ viele Brands oder so sollte man eben auch starten, weil es sind zu Beginn quasi zwei Anwendungsfälle, die ich implementiere. Das erste ist quasi, wo hole ich mir datenschutzkonform meine Subscriber her, Punkt 1, und verbinde diesen Punkt eben mit einem Welcome-Flow. Ich glaube, wir kennen das alle. Ich bin auf einer Seite, gib mir deine E-Mail-Adresse und du bekommst 10%. Das kann ich ja quasi ähnlich auch mit WhatsApp machen. Mhm. Von daher sind also die Subscriber-Collection und der Welcome-Flow im Nachgang in der Ausspielung, das ist der erste Anwendungsfall, um erstmal überhaupt eine Audience entstehen zu lassen. Fashionette ist dann eben darüber hinausgegangen und hat das, weil sie zum Beispiel sehr viel mit ihrer Audience interagieren, haben sie daraus eben ein Community-Building gemacht. Das heißt, haben immer mehr eingeladen, haben in unterschiedlichen oder auf unterschiedlichen Kanälen sich die Subscriber geholt und sind jetzt eben mittlerweile dabei und fragen wirklich die Audience, hey, welche Farbe findet ihr eigentlich von dem Oberteil besser, das Rote oder das Blaue? Ja? Wenn die Audience eben abstimmt, das Blaue, dann gehen sie in ihre Marketingaktivitäten komplett auf das Blaue und vertrauen dort eben auf ihre Kunden und machen das eben nicht nur promotional und transactional, sondern fragen eben auch und bekommen eben diese wertvollen Informationen ihrer guten Kunden, um das dann eben auszuspielen und weiter zu machen.
Das heißt also nicht nur Marketing in dem Sinn dem Kunden gegenüber, sondern das wirklich in der Marketingstrategie eigentlich verankert. Das Live-Feedback, das wir bekommen, bauen wir mit ein und nehmen wir mit auf, weil es einfach die Rückmeldung ist der Community und dadurch auch besser funktioniert.
Ja, absolut. Und das sehen wir zum Beispiel auch stark bei Beauty-Brands. Ich meine, das ist ja auch, gibt ja einige Stars, die das auch, ich sag mal, per excellence umsetzen, wie eine Hailey Bieber zum Beispiel mit ihrer Kosmetikmarke, die dann quasi so ein bisschen so, hey, irgendwie gerade frisch vom Band und soll da das Etikett drauf oder das Etikett. Und diesen Trend sehen wir auch bei Kunden wie zum Beispiel Aveda, La Mer oder Estée Lauder, dass die wirklich ihre Audience mit einbeziehen und sagen, okay, was ist denn, guck mal, das gibt ein neues Produkt, wir brauchen irgendwie 30 Tester mal und dann pushen sie das Ganze eben über diesen Kanal, weil sie natürlich einfach viel schneller interaktiver Feedback bekommen und eben dann auch darauf das Ganze in Reviews wiederum verwenden können, also wirklich dann auch end-to-end gedacht und jetzt nicht wirklich einfach nur mal, ich stelle eine Frage da rein, um das dann eben auch zu nutzen in neuen Product Launches. Das sind die Reviews auch von den 30 Testern, die wir angeschrieben haben oder von der Community und können das wieder verwenden. Das heißt, auch da eignet sich WhatsApp extrem stark und es ist nicht nur das Transaktionale, wie es vielleicht auch zu Beginn gesehen wurde. Ich kann nur einen WhatsApp-Newsletter versenden oder sollte nur den Newsletter machen, weil eben der mich 11 Cent kostet, als Beispiel in Deutschland, und deswegen muss da eben ein Revenue gegenstehen. Das ist in den meisten Fällen so, aber ich kann es eben auch super kombinieren, wie jetzt anhand dieser Beispiele, die ich genannt habe.
Ja, das geht ja dann auch wirklich, wie du gesagt hast, deutlich über einen einfachen Newsletter hinaus. Ja. Du hast jetzt schon ein paar Punkte in den Beispielen angesprochen, aber lass uns doch nochmal da kurz zusammenfassen. Was macht WhatsApp in dem Fall wirklich anders als ein klassischer Kanal wie der E-Mail-Newsletter?
Das sind vor allem die Möglichkeiten, die ich in WhatsApp habe. Ne? Ich meine, WhatsApp ist Two-Way, es ist nicht One-Way und das vielleicht nochmal als Disclaimer, das soll jetzt quasi nicht immer, wenn ich das im Vergleich zu E-Mail bringe oder stelle, nichts gegen die E-Mail sein, aber nur um das mal vielleicht als Vergleich zu haben. Ich habe eben diese Two-Way-Unterschiedlichkeit und ich habe vor allem, was damit einhergeht, und das Interessante, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, alle Unternehmen erzählen mir immer, Daten seien das neue Gold. Hier ist die Schaufel dafür. Ja, das heißt, wir können wirklich, Stichwort Zero-Party-Data, wir können wirklich wertvolle Informationen in dem Chat sammeln.
Kannst du nur für alle HörerInnen einmal Zero-Party-Data einmal kurz erklären, dass alle wissen, was damit gemeint ist?
Genau, also komm vielleicht in dem Beispiel einmal drauf und dann haben wir es irgendwie als anfassbares Beispiel. Bleiben wir vielleicht bei diesem Kosmetikbeispiel von Aveda, La Mer, Estée Lauder. Hinsichtlich, wie nutzen die das als Beispiel. Das heißt, ich komme in diesen Chat rein und gebe nicht nur mein Opt-in, sondern ich kategorisiere mich in eine Altersklasse mit ein, Gender, Skin-Type, Routine und dergleichen, sodass ich eben genau diese Informationen attribuieren kann, auf dem Kontakt dann im Idealfall mit dem CRM austauschen kann, um das natürlich noch anders wiederum zu verwenden, in beispielsweise E-Mail-Kampagnen und dergleichen und habe eben deutlich bessere Kurationsmöglichkeiten in der Ausspielung, als ich eben vorher hatte, weil vorher habe ich ja quasi diese Informationen meistens immer erst gehabt im Checkout und so kann ich sie mir schon deutlich früher holen oder eben bestehende Informationen anreichern aus dem Chat heraus. Ja, das heißt, genau diese Informationen, und das war jetzt nur ein Beispiel, das kann natürlich sehr unterschiedlich sein, in der Industrie von irgendwie Furniture oder dergleichen, ne, sind es dann irgendwie Dinge, die dort wichtig und relevant sind. Aber das ist eben, wie gesagt, das macht den Kanal so wertvoll, dass ich eben die Daten bekomme und anreichern kann mit hinten raus dann deutlich besseren Conversions.
Was dann natürlich auch ein deutlich personalisierteres Erlebnis einfach für den Kunden bedeutet. Ja. Und ich nehme an, das ist dann wahrscheinlich auch ein sehr großer Grund, weshalb eine Opening Rate als KPI deutlich oder ich weiß exorbitant höher ist als bei vergleichbaren Kanälen.
Exakt. Also sowohl in der Open Rate als dann hinten dann auch in der Conversion vor allem. Ja. Weil ich ja natürlich auch, und darauf kommt es dann natürlich auch an, bei den entsprechenden Integrations, dass ich zum einen, ich habe vorhin gerade gesagt, ne, Informationen übergeben kann, aber die dann auch aus den entsprechenden Systemen wiederum anwenden kann, um nicht jemanden anzuschreiben, der bereits gestern gekauft hat oder dergleichen, sondern eben wirklich segmentieren kann, was am Ende des Tages wirklich das Key-Element bei WhatsApp ist. Also wenn ich nicht segmentieren kann, dann sollte ich nicht WhatsApp nutzen, um das vielleicht auch ganz klar zu sagen. Mhm. Denn am Ende, ich hatte es schon ganz kurz gesagt, hinsichtlich der 11 Cent, die ich als Kosten generell habe, sollte es immer ja, die entsprechende Effizienz auch aufweisen. Und deswegen ist diese Kuration und die Segmentierung halt so unheimlich wichtig.
Ja, und ich meine, ich glaube, wir kennen alle das Beispiel. Du hast gesagt, wir wollen nicht immer irgendwie gegen E-Mail-Newsletter vergleichen, aber es ist natürlich ein sehr guter Vergleich. Wir kennen alle die Beispiele, mal zu sagen, ich melde mich für ein Newsletter an, für ein E-Mail-Newsletter, weil ich möchte die 10% mitnehmen und melde mich dann bei der ersten E-Mail gefühlt direkt wieder ab. Wie ist das Thema Churn bei WhatsApp? Ist das deutlich besser, auch durch dieses persönlichere Verhältnis, oder kann man das fast sogar dann auch mit einem E-Mail-Newsletter vergleichen?
Also es ist zumindest sehr gering aus unserer Sicht. Das heißt, wenn wir auch da wieder einmal aufs Portfolio schauen, haben wir so zwischen, auch da ist wieder wahrscheinlich sehr unterschiedlich, was die Verticals betrifft, aber wir liegen zwischen 1-2% quasi an Opt-out-Rate und das ist doch schon sehr positiv für unsere oder nach unserer Meinung, denn wir sind, wie gesagt, ja immer noch in einem sehr, sehr privaten Space. Und da sehen wir eben, wie wichtig es ist oder wie viel Wert der Kunde eben darauf legt, wie kuratiert dann auch solche Nachrichten sind. Und das schätzt er dann eben entsprechend, dass er sich nicht abmeldet vom Newsletter, sondern eben dabei bleibt. Und das gibt uns zumindest recht in dem, was wir tun und auch wie wir das tun, auch quasi in der strategischen Guidance mit unseren Kunden, dass es sehr erfolgreich dann ist.
Wenn wir dann als nächstes einmal ein bisschen auf das Thema, oder du hattest gerade auch schon angesprochen, so ein bisschen die Dinge, die gewährleistet sein müssen für Companies, dass sie sagen, okay, ich überlege mir jetzt WhatsApp mit aufzunehmen. Vielleicht kannst du da einmal ein bisschen darauf eingehen. A, was muss für eine Company oder aus Company-Sicht gewährleistet sein, um WhatsApp als Marketingkanal zu nutzen? Und was sind da so ein bisschen die Herausforderungen, vor der eine Company stehen würde?
Ja, also ich glaube, was sind die Dinge, die als Company erfüllt sein müssen, ist für uns ganz klar, der entsprechende Website-Traffic, den ich haben sollte. Das heißt, als Brand sollte ich sag mal, über den Daumen, ich sollte quasi so roundabout 100.000 Website-Traffic mitbringen. Denn man muss sich immer wieder vergegenwärtigen, WhatsApp erstmal als Möglichkeit, oder wie wir es sehen, ist ein Tool, was Traffic besser konvertiert, aber nicht was Traffic generiert. Und deswegen brauche ich eben natürlich ein gewisses Level oder Niveau an Traffic, was ich schon prinzipiell bei mir auf der Seite habe, um das eben zu konvertieren. Das heißt, das sollte erstmal als erster Faktor gegeben sein. Und der zweite ist, ich brauche jemanden, der auch Verantwortung für diesen Kanal mit übernehmen kann, weil dieser Kanal sich quasi nicht allein betreut. Das heißt, auch da sehen wir, die erfolgreichsten Brands sind diejenigen, die auch wirklich dann in den Kanal investieren, hinsichtlich, ich habe jemanden, der das eben gemeinsam, beispielsweise auch im Schulterschluss mit der E-Mail macht, um dort auch abgestimmte Strategien zu entwickeln, gemeinsam mit uns. Aber das sind sicherlich Faktoren, die darauf einzahlen, erfolgreich sein zu können. Neben denen, und da können wir gerne auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, was es quasi auf der Provider-Seite gilt zu beachten und was sehen wir da als wichtig oder essentiell an.
Ja, das heißt nochmal, um das klar hervorzuheben, wenn ein Unternehmen sagt, ich möchte WhatsApp-Marketing nutzen, ist das kein Kanal, um von null auf zu starten, ich möchte mir jetzt wirklich Traffic, eine Community aufbauen, sondern das ist wirklich etwas, was man erst über andere Kanäle umsetzen sollte, bevor es sich lohnt, auf WhatsApp umzusteigen.
Genau, also ich glaube, ich habe wahrscheinlich eher den klassischen Weg, dass ich den Shop habe, den Shop optimiere, die E-Mail habe, auf der E-Mail optimiere und dann, wenn ich ein gewisses Niveau erreicht habe, dann bin ich erst da, dass ich sage, ich investiere in WhatsApp und setze das ein, bevor ich es eben andersrum mache und das zuerst einsetze. Das sehen wir zumindest aus der Erfahrung heraus, dass sich das oft so bewahrheitet hat.
Natürlich es Ausnahmen gibt bestimmt später. Ausnahmen, exakt.
Exakt, genau. Aber so ist der eigentliche Lauf der Dinge.
Okay, und dann, ich bin jetzt als Unternehmen weiterhin etwas skeptisch, nicht ganz sicher. Wenn ich jetzt aber diese Grundvoraussetzungen tendenziell erfülle, was sind dann für dich so die Next Steps? Womit startet man? Was sind dann so ein bisschen die Punkte, die man wirklich angeht?
Ja, ich glaube, ich habe es vorhin schon einmal ganz kurz angerissen. Es ist vor allem, ich glaube, man kann das Thema sehr, sehr komplex aufziehen und sehr vielfältig in den reinen Möglichkeiten. Aber ich glaube, zu Beginn sind es wirklich die ein, zwei Sachen, mit denen man immer startet. Denn ohne Audience quasi kein weiterer Erfolg und keine weiteren Use Cases. Das heißt, Punkt 1 ist quasi mein Subscriber Growth. Also wo hole ich mir eben meine Opt-ins her? Und da haben wir ja unterschiedliche Chat-In-Möglichkeiten, wie wir Subscriber generieren können. Einer sicherlich der erfolgreichsten ist das Sign-Up-Pop-Up auf der Seite. Da haben wir öfter mal, ja, aber ich habe ja da mein E-Mail-Pop-Up, verschwindet das dann? Oder wie machen wir das dann? Auch hier gibt es, glaube ich, unterschiedliche Antworten. Ich kann entweder AB testen. Ja, ich kann zum Beispiel in Klaviyo auch super sagen, ich schicke 50% meines Mobile-Traffics auf WhatsApp und 50% meines Traffics auf die E-Mail und kann einfach zwei Kohorten mal gegeneinander laufen lassen, was besser performt und entscheide mich dann einfach nach der Kundenpräferenz. Und das sehen wir eben ganz oft, dass zum Beispiel auch wir 1-3 Prozentpunkte höher in der Subscriber-Generierung bei WhatsApp sind als bei der E-Mail, was eben dann natürlich nicht dafür spricht, das E-Mail-Pop-Up runterzunehmen, sondern eben weiterhin kontinuierlich Gas darauf zu geben. Manchmal ist der Vergleich vielleicht nicht immer ganz fair. Die E-Mail hat natürlich eine andere Sättigung als WhatsApp gegenüber. Aber wie gesagt, es ist immer ganz spannend, das auch mal zu sehen und in den Ergebnissen, was dabei raus und rumkommt.
Das ist, finde ich, einen sehr spannenden Punkt, weil es so, also in meinem ersten Kopf würde ich sagen, die Leute sind tendenziell gewillter, eine E-Mail mal anzugeben, als dann wirklich WhatsApp. Aber es ist ja spannend, wenn du sagst, das ist gar nicht der Fall, ja, dass das der Standard-Case ist.
Sicherlich einer mit der, mit Vorurteile, kann man glaube ich sagen, die man so hat. Dass ich oftmals höre, also ich würde meine Telefonnummer nicht angeben, das ist ja mein privates und das ist zwar gut, dass man seine eigenen Gedanken mitdenkt, aber ich glaube, in dem, was wir sehen, auch von den Daten her, sehen wir das in der Anwendung tatsächlich oftmals anders und das eben so, wie ich gerade beschrieben habe.
Ich glaube, das ist einfach nochmal für alle Brands, auch die eben vor dem Schritt stehen, ist WhatsApp etwas oder nicht. Solche Vorteile hat man eben im Kopf und das ist ja wichtig, dann auch einfach mal zu verstehen, ist das wirklich relevant oder ist das nicht mehr zeitgemäß, so dieses, ich möchte meine Telefonnummer nicht rausgeben. Ja. Und das sind dann so die ersten.
Ja. Und vor allem aber auch vielleicht nur, um da nochmal weiterzumachen, das ist ja nur quasi die eine Möglichkeit und der eine Schritt, den ich wählen kann. Ne? Ich kann ja auch quasi in einer One-Off-Kampagne über die E-Mail kommunizieren und meinen Kunden mitteilen, dass ich jetzt quasi einen neuen Kanal aufgemacht habe. Auch da geht es ja nicht um Kannibalisierung, weil das Gleiche tue ich ja zum Beispiel auch, wenn ich eine App launche, dann informiere ich darüber auch ja jeden Kunden und jede Kundin, dass ich etwas Neues in der Kommunikation habe. Ich kann aber auch natürlich, je nachdem, ne, und da schauen wir natürlich auch stark auf die DNA der Company, beispielsweise einen Worst Behavior, ne, wo wir natürlich mehr dann über Instagram machen, oder ein Vicinity, wo wir halt viel über TikTok gemacht haben und so organisch quasi über Black Friday halt über 100.000 Subscriber generiert haben. Und das natürlich der absolute Wahnsinn ist, wie dann eben diese Brands sich auch weiterentwickeln und wie wir auch Learnings generieren, um die dann auch zu adaptieren auf andere, ist dann eben sehr, sehr stark. Also die Subscriber Collection ist das eine und das erste, was ich tue. Und das eben verbunden mit diesem Opt-in-Flow, wie gesagt, in der Abfrage der Preferences, Stichwort Zero-Party-Data, um wirklich auch mehr daraus zu erhalten als nur das reine Opt-in und die Möglichkeit, jemanden zu approachen. Bis hin dann natürlich dann, also in der Gutscheinausspielung, es gibt dann eben die 15%, 20%, je nachdem, auf meinen ersten Kauf. So, das ist im Grunde das Fundament, was ich lege als Anwendungsfall Nummer 1. Alles Weitere, ja, auch wenn wir mit Kunden oder potenziellen Kunden sprechen, die sagen, pass auf, es geht mir um das Thema Post-Purchase, ne? Weil ich eben, weil ich irgendwie im Zweitkauf die Herausforderung habe, dann ist trotzdem das meine Basis, die ich zuerst brauche, als Grundstein, um dann alles Weitere darauf aufzubauen. Also Phase 1 und dann Phase 2 und 3 denken wir natürlich gleich mit, aber so, weil du hast mich konkret gefragt, wie starten Brands, so starten sie, so sollten sie starten und weniger in komplexen Anwendungsfällen, in was ich quasi in Jahr 2 und 3 mache. So ist das quasi in den ersten 3 bis 6 Monaten.
Ja, und das ist im Endeffekt ein Blueprint so ein bisschen, den man anlegen kann. Und danach kommt dann die Phase zu sagen, okay, jetzt gehe ich strategisch rein. Wie gehe ich wirklich inhaltlich? Was sind die nächsten Ziele? Aber am Anfang steht eben dieser Fokus auf dem Subscriber Growth.
Absolut.
Jetzt hast du viel im Endeffekt erklärt, wie man mit WhatsApp-Marketing startet, aber vielleicht nochmal allgemein für eine Company zusammengefasst, wenn sie vor dem Schritt stehen, was sind wirklich dann auch Entscheidungen, die man berücksichtigen sollte, wenn man sagt, ich möchte mit dem Thema beginnen?
Ja, also ich glaube, was sehr wichtig ist und was ich jetzt auch versucht habe, natürlich durch die unterschiedlichen Beispiele herauszustellen. Für uns sind es quasi vier wichtige Punkte, die ich zu berücksichtigen habe, wenn ich vor der Entscheidung stehe, auch mit wem soll ich das Ganze umsetzen. Ich hatte ja quasi gesagt, okay, was brauche ich als Unternehmen erstmal für Faktoren, um überhaupt zu starten? Was sind aber die Faktoren, die ich berücksichtigen sollte, auch auf der Provider-Seite? Und da ist es eben ganz klar das A und O, das Thema Plattform, also Plattform-Capabilities. Welche Möglichkeiten habe ich in der Integration? Und natürlich erst durch die Integration habe ich vor allem auch eine nachhaltig und langfristige erfolgsversprechende Möglichkeit, das Ganze wirklich auch auf gesunde Beine zu stellen. Das heißt, Integration ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, wo wir auch sehr viel investieren, um das auf die nächste oder immer weiter auf das nächste Level zu bringen. Das zweite Thema ist quasi der Success-Part, der unheimlich wichtig ist. Das heißt, wir geben Kunden nicht nur den Zugang und wünschen dann viel Erfolg dabei, sondern wir begleiten wirklich Ende zu Ende in Weekly Check-Ins und geben wirklich aus diesen Success-Playbooks wertvolle Informationen weiter, wie man eben startet, was macht man als Zweites, als Drittes, wie ich es vorhin beschrieben habe, in den jeweiligen Phasen und was setzen wir uns aber auch für ambitionierte Ziele. Das heißt, wir wollen nicht nur starten, um zu starten oder damit wir WhatsApp nutzen, sondern wir wollen uns auch gern selbst challengen, WhatsApp aufs nächste Level zu bringen und vor allem gegen unsere Ziele, die wir uns im Vorfeld gesetzt haben, das ist ganz wichtig. Und das sehen wir auch so ein bisschen, wenn ich da nur einmal referenziere, quasi auf Charts und wie wir auch als Company aufgestellt sind, dann haben wir halt extrem viel Know-how in der Company, begonnen eben von einem Adi, ne, der natürlich Captain & Sun vorher gegründet hat, einem Andreas, der halt sehr lange Jahre E-Commerce mit begleitet hat auf der McKinsey-Seite, bis hin zu meiner Wenigkeit, der quasi einfach komplett auch aus dem Retail kommt mit der Expertise. Und dass da halt keiner bei uns sitzt, der halt von der Versicherung kommt, hat sicherlich auch seinen Anwendungsfall, aber eben da sitzen wirklich auch Retail-Experten und E-Com-Experten, die Kunden wirklich an die Hand nehmen und das Ganze auf das nächste Level bringen. Der dritte wichtige Punkt ist Security, einer sicherlich unserer Herzensangelegenheiten. Also ist für uns insofern so wichtig, dass wir auch eine eigene In-House-Ressource dafür haben auf diesem Thema. Das heißt, einen eigenen Rechtsanwalt und Juristen bei uns in-house ISO-zertifiziert sind, denn ich sag mal, keiner möchte gerne, dass seine Daten irgendwo im Netz rumfliegen Und gerade das Thema WhatsApp ist ja immer ein sehr sensibles Thema, beziehungsweise wird es auch sehr, sehr sensibel gesehen, auch zu Recht. Und deswegen haben wir da einen extremen Fokus drauf auf diesem Thema Security. Kann ich nachher auch nochmal zum Thema AI-Agent ein, zwei Sachen sagen. Aber wie gesagt, ganz wichtig für uns. Und der letzte Punkt ist das Thema Usability. Das heißt, am Ende des Tages muss es ja auch dem Anwender schmecken, durch eine gute UI zu führen. Und da haben wir doch eine sehr intuitive Oberfläche oder ich sollte eine sehr intuitive Oberfläche haben, weil, wie gesagt, am Ende muss das ja jemand anderes bedienen und das soll Spaß machen und das soll quasi keine Frustration auslösen. Zumindest ist das eben was wir sehr oft in Gesprächen erleben und deswegen auch als vierten und wichtigen Punkt, den man berücksichtigen sollte. Aber das sind so die vier Takes, die ich vor allem in den letzten 4 Jahren gesehen habe, wo Unternehmen sehr großen Wert drauf legen und andersrum, worauf sie großen Wert legen sollten in der Entscheidung, mit dem richtigen Anbieter zu starten.
Ja, das ist, glaube ich, nochmal wirklich ein wichtiger Punkt, dann gerade für Unternehmen, die vor der Entscheidung stehen, auch diese 4 Punkte einmal für sich selbst zu analysieren. Ja. Was ist selbst wichtig, wo ist man eventuell gut aufgestellt, wo legt man den Fokus drauf, dass man da einfach dann, wie du sagst, auch das passende Setup findet. Dann lass uns jetzt mal noch mal ein bisschen einen Ausblick starten. Wir stehen zu Beginn des Jahres und natürlich wollen wir auch wissen, was sind so die Punkte, die im Thema WhatsApp-Marketing im nächsten Jahr dazukommen, was es vorantreibt, was eventuell neuen revolutionären Themen aufkommt. Wie siehst du es da? Was sind so für dich die upcoming Trends, die in dem Bereich in den kommenden Monaten wirklich noch mal ein bisschen für Veränderungen sorgen werden?
Also wir haben jetzt gerade die jüngste, lass mich das vielleicht aufteilen, auch in 2 Parts, einmal der Meta-Part und einmal der Charts-Part vielleicht. Auf der Meta-Seite hatten wir jetzt in Deutschland als erstes auch das Thema Karussell gelauncht. Das heißt, Unternehmen haben nicht nur die Möglichkeit, jetzt mehr mit Charts einen Newsletter zu versenden, sondern als Karussell, ich glaube, man kennt das von LinkedIn, von Instagram und dergleichen. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, bis zu 10 Formate durchzuswipen in WhatsApp. Und somit kann ich natürlich bei einem breiten Portfolio nochmal viel genauer Inhalte ausspielen mit eigenen Texten, mit eigenen trackable Links, die nochmal die Anwendung deutlich, deutlich weiter wachsen lassen als einen spannenden Case. Das zweite Thema wird Meta Journeys sein, was für uns aber eher Forms ist. Das heißt, ich habe die Möglichkeit jetzt Formate in WhatsApp aufpoppen zu lassen. Das heißt, nativ bleibe ich halt in WhatsApp. Und es öffnet sich quasi ein kleines Fenster und ich kann gleich direkt quasi meinen Vornamen, meinen Nachnamen, meine E-Mail-Adresse angeben. Oder lass uns vielleicht einen Anwendungsfall denken wie Immobilien-Scout als Beispiel, wo ich dann direkt meine Präferenzen eingeben kann und das absenden kann, um dann meine entsprechenden Angebote zu bekommen, die ich suche. Und das sind eben Möglichkeiten, die jetzt ganz neu werden, die natürlich auch wiederum die Anwendung deutlich breiter werden zu lassen. Das heißt, nicht nur klassisch E-Com, sondern eben vor allem auch in der Erweiterung. Und das sehen wir auch im aktuellen Portfolio schon mit Kunden wie einem Leasingmarkt mit HelloFresh oder auch einem der größten Getränkehersteller auf der Welt, wo wir halt nicht nur klassische E-Commerce im WhatsApp-Newsletter versenden, sondern darüber hinaus eben viel, viel machen. Und das wird die Anwendung nochmal deutlich erweitern. Und wie eingangs schon gesagt, mit auch eben der Akquisition von Spectrum. Das andere Trendthema, was auch auf unserer Seite ist, ist definitiv das ganze Thema AI Agent. Das heißt, da investieren wir gerade sehr, sehr viel, wo wir auch vor allem im Beauty-Sektor schon die ersten Kunden jetzt live haben, was beispielsweise eine Sales Discovery betrifft. Das heißt, ich wirklich intelligent dann die Informationen ausgespielt bekomme und mich beraten lassen kann zu speziellen Produkten und dann die Informationen bekomme und tatsächlich auch dann direkt kaufen kann mit der Shopify-Integration. Das funktioniert schon sehr, sehr gut, genauso wie quasi das ganze Thema FAQ. Und da ist mir eine Sache immer ganz, ganz wichtig, wenn wir über FAQs sprechen. Den einen oder anderen Bot kann man oder AI kann man dann ja auch doch austricksen, was natürlich meistens immer eher der Datenqualität geschuldet ist. Aber was zum Beispiel ein wichtiger Punkt ist, ich habe jetzt vorhin zum Beispiel in dem dritten Punkt gesagt, von den wichtigen Themen, die zu berücksichtigen sind, Security. Und wir jetzt eben auch die Möglichkeit mit quasi dem Safe Match haben auf der AI-Basis, dass wir eben, nimm das Beispiel Volkswagen, die quasi keine Informationen zum Dieselgate gerne von der AI beantworten lassen wollen, sondern das lieber eben eher geskriptet mit dem ganzen Thema Safe Match machen wollen würden. Und genau diese Möglichkeiten haben wir eben, das Ganze dann eben vorzuskripten und in entsprechende Bäume zu lenken. dass es halt nicht zu Irritationen oder zu Dingen kommt, die ich als Unternehmen nicht beantworten möchte. Das heißt, auch da wieder wirklich den höchsten Datenschutzstandard, vor allem auch auf der AI-Basis, zu gewährleisten. Und so haben wir uns zum Beispiel an das ganze Thema AI herangegeben, dass wir wirklich vom Use Case aus dann das Ganze rückwärts entwickelt haben und eher Technologie geleveraged haben, als eben zu sagen, okay, wir schließen jetzt mal eben ChatGPT an schauen, was dann quasi möglich ist. Das heißt, der Anwendungsfall war führend und das bringen wir jetzt eben nach und nach live und das wird sicherlich so das spannendste Thema sein. Und wie gesagt, da, ich hatte es gerade schon gesagt, mit der Akquisition nochmal ganz andere Möglichkeiten möglich werden jetzt in 25.
Das sind ja wirklich sehr, sehr große Themen und Entwicklungen, was ich super spannend finde. Wir haben jetzt, glaube ich, innerhalb von einer halben Stunde darüber gesprochen, wie starten Unternehmen überhaupt mit WhatsApp-Marketing, warum sollten sie es mit aufnehmen und jetzt reden wir über AI-Agents. Also es ist natürlich auch super spannend, in einem Kanal, der noch nicht in der komplett breiten Masse angekommen ist, auch jetzt solche Entwicklungen schon zu haben. Also es ist ja extrem schnelllebig. Ich glaube, da kann man wirklich nur allen Unternehmen sagen, checkt einmal, ob ihr die Anforderungen erfüllt, um mit dem Thema zu starten und dann setzt es um. Das sollte den Zug wahrscheinlich nicht verpassen.
Ja. Genau, also umsetzen ist vielleicht das richtige Stichwort. Das heißt, wir haben je nachdem auch, ne, oftmals hat man auch die Frage, naja, wie lange dauert denn eigentlich so ein Projekt? Und dadurch, dass es jetzt hier auch wieder nicht der Fall ist wie bei der E-Mail, dass ich sowas aufsetze und das vielleicht mehrere Wochen oder vielleicht auch Monate dauert, sondern wir reden hier wirklich über, ja, wie gesagt, je nachdem, wie schnell man auf Unternehmensseite ist, dann reden wir wirklich über Tage, dass wir live sind. Das heißt, auch so ein Go-Live ja. ist etwas, was wir sehr schnell umgesetzt bekommen und wo wir einen guten, durchstrukturierten Prozess haben, um Kunden entsprechend auf die Bahn zu bringen.
Das ist nochmal eine wichtige Information, einfach zu wissen, okay, wenn ich mit dem Thema starten möchte, ich muss da jetzt nicht 2 Jahre lang rumdoktern, bis es losgeht, sondern wenn ich möchte, dass es losgeht, dann kann es losgehen.
Q4 kommt immer schneller, als man denkt.
Das stimmt.
Und dementsprechend möchte man ja das, was ich gesagt habe, die Basis gerne vorher einsammeln, um dann vielleicht auch hinten raus noch deutlich besser profitieren zu können. Deswegen ist der Start oftmals nicht der idealste, einen Tag vor Black Friday,
sondern das, gerne im Februar. Ja, das Black Friday ist dann immer so ein langes Ziel und plötzlich ist es wieder da.
Und dann ist es wieder da, ja.
Chris, danke dir. Ich würde gerne zum Abschluss mit dir auch noch einmal in unser wöchentliches Newcom-Format eintauchen, damit alle HörerInnen die Möglichkeit haben, auch dich noch mal ein bisschen kennenzulernen. Und wir haben unsere 3 Werte und daher würde ich auch gerne dich einmal fragen, zum ersten, Chris, was ist dein Be-Bold-Moment?
Ja, also mein Be-Bold-Moment, lange überlegt. Mein Be-Bold-Moment ist, also ich komme quasi klassisch aus dem Handel und habe irgendwie als Teilzeitkraft damals bei Zara begonnen. Irgendwie nach einer abgebrochenen Ausbildung im Schaufenster ein Schild gesehen, Suche, habe mich beworben und das hat dann auch ganz gut funktioniert. Und habe quasi meinen Weg gegangen über unterschiedliche Stationen von Esprit über Mango bis hin zu S. Oliver, wo ich quasi als Country Manager Deutschland, Österreich, Schweiz verantworten durfte, sowohl die Retails als auch die Outlets. Und das war sicherlich mein Bold-Moment, weil ich das Ganze, wie gesagt, ohne Ausbildung oder dergleichen, ohne Studium, sondern wirklich by doing things umgesetzt bekommen habe und darauf bin ich stolz. Aber für mich ist auch immer das Thema irgendwie so, der Pokal von heute ist der Kompass von morgen. 3 Euro liegen im Phrasenschwein. und deswegen für mich geht es da immer weiter. Und das war sicherlich rückblickend eine ganz gute Geschichte.
Absolut inspirierende Journey. Und ich glaube, dir kann auf jeden Fall niemand vorwerfen, dass die Retail-Expertise nicht absolut da ist mit dieser Entwicklung. Cool. Dann, wir haben es tatsächlich heute, muss man sagen, jetzt einmal umgedreht. Eigentlich starten wir mal mit Real, jetzt haben wir mit Bold gestartet. Dann nehmen wir als zweites jetzt deinen Be-Real-Moment.
Ja, mein Be-Real-Moment mit, ich sag mal, zunehmender Verantwortung kommen natürlich auch verantwortungsvolle Entscheidungen oder treten verantwortungsvolle Entscheidungen dann mit einher. Und das war sicherlich bei mir zu Zeiten bei S. Oliver, hatten wir strategisch eine große Portfoliobereinigung beschlossen, mit mir inklusive und über 40 Stores geschlossen habe, über 500 Menschen entlassen musste, mit denen ich quasi alle auch persönlich gesprochen habe. Und das natürlich sehr prägend war für mich, sicherlich sehr lehrreich im Nachgang, aber dadurch, dass mir die menschliche Komponente sowohl damals auch nach wie vor heute noch eine sehr, sehr wichtige ist, war das sicherlich ein sehr prägender und sehr real Moment, dass auch solche Sachen in der Karriere mit dazugehören können und wie gesagt mit Verantwortung sowas natürlich auch dann einhergeht.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das nichts ist, was spurlos an einem vorbeigeht.
Ja.
Und dann zum Abschluss wollen wir einmal noch ein bisschen in auch groß hinausblicken, wo kann es hingehen, was ist dein Be-Visionary-Moment?
Der Visionary-Moment, ja, ich glaube, hier gibt es auch unterschiedliche Interpretationen, wie ich auch zu Charles gefunden habe, die Version von Andreas. Und
ich meine, auf jeden Fall haben wir. Das heißt, wir müssen die andere dann auch irgendwann mal noch einholen.
auf jeden Fall haben Andreas und ich uns gefunden und ich war damals sehr dankbar über die Möglichkeit, bei Charles starten zu können. Ich kam natürlich aus einer sehr komfortablen Situation heraus, auch ökonomisch gesehen, und ja, bin dann das Wagnis eingegangen. Und mittlerweile kann ich sagen, ich bin sehr stolz darauf, was ich oder wir generell als Team erreicht haben bei Charles, vor allem in dem Etablieren von WhatsApp Marketing im Dachraum. Und die Vision natürlich ganz klar ist, was ich vorhin schon ganz kurz angerissen habe, jetzt im europäischen Ausland, aber eben ein bisschen auch über den großen Teich hinaus, ja, der Conversational Commerce Leader zu werden, international gesehen, und das aus Berlin heraus. Weil warum nicht mal wieder einfach ein geiles Unternehmen aus Deutschland heraus dort zu haben und nicht irgendwie aus dem Silicon Valley? Das ist, glaube ich, unser Anspruch, den wir haben.
Und das ist ja wirklich einfach beeindruckend zu sehen, hey, ihr macht das in Deutschland super oder auch in den Ländern daneben, aber das reicht nicht, sondern es soll weitergehen. Sehr inspirierende Story und ich bin gespannt. Wie gesagt, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich verfolge, was dieses Jahr bei euch so passiert. Ich bin gespannt, wo es hingehen kann. Chris,
Dankeschön.
Vielen Dank, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut, dass du auch hier nach München gekommen bist und dir die Zeit genommen hast, bei uns im Podcast vorbeizuschauen.
Immer gerne. Danke für die Einladung, Michael.
Und natürlich an alle HörerInnen, wenn ihr mehr über WhatsApp-Marketing erfahren wollt, dann schaut auch mal in unserem E-Book vorbei. In den 10 Marketing-Trends für 2025 ist in den Shownotes. Und danke euch allen fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche zur nächsten Folge. Tschüss.
Ciao.
Der Newcom-Podcast. Jeden Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt.